Heute möchte ich uns in einem Bibeltext auslegen, der mit einem ganz persönlichen Einblick des Apostel Paulus in sein Leben beginnt. Und diesen Einblick gewährt er in eine Gemeinde, die im Neuen Testament, eigentlich als die komplizierteste Gemeinde gilt. Die Gemeinde in Korinth. Bibelleser kennen das schon aus. Da gab es einiges. Das war eine charismatische Gemeinde. Das war nicht schlimm. Ne? Charismatik tut ja im gewissen Sinne ganz gut. Das war so. Aber die hatte noch eine andere Komponente. Das war eine Gemeinde von Individualisten. Und das war das Problem. Das war das Problem. Paulus hatte in dieser Gemeinde in Korinth einen schweren Stand. Und es ist zu beobachten, dass er in seinen Briefen immer wieder auch Situationen in Korinth versucht zu korrigieren. Und viele von uns, also die Lehrer, spreche ich jetzt mal hier so ein bisschen mit an, Lehrer die und Erzieher, Pädagogos, die Pädagogen, die Erzieher, die wissen, mit einer Truppe von Individualisten umzugehen, ist nicht so leicht. Das fordert einfach heraus. Das ist die Situation also, die der Apostel Paulus so vor sich hat. Und die in die hinein, und das ist mein erster Teil der Predigt, er sehr persönlich hineinspricht. Ich lese uns dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, schon mal einige Verse ab Vers 11 bis Vers 13. Er schreibt dort: Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Wörtlich steht da sogar also was ganz Aktives, nicht nur so passiv, sondern da gebe ich mich richtig rein, zu überzeugen. Vor Gott, so schreibt er, liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Soweit, ich lese gleich nochmal weiter. Aber soweit erstmal hier. Ich habe diesen ersten Versen, um die es heute geht, eine Überschrift gegeben: Schau in mein Herz. Eine treffende Überschrift konnte ich eigentlich nicht finden. Das war so die Grundansicht, die bei mir herausgesprungen ist. Darum geht's. Schau in mein Herz, sagt Paulus, und verstehe, wie ich es meine. Ich weiß, sagt Paulus, wenn ich das so mal persönlich zuspitzen darf, dass mein und dein Leben vor Gott zur Sprache kommen wird. Wir ihm einmal persönlich Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir getan und was wir gedacht haben. Und im Wissen darum, so Paulus, möchte ich heute mein Leben bereits gestalten. Ich muss in einem ganz umfangreichen Sinne, ich muss einfach in mein Leben investieren, Menschen von der Liebe Christi und von dem Ruf zur Versöhnung mit Jesus Christus zu überzeugen. Ich kann da nicht so reserviert bleiben. Sondern ich bin als ganze Person, ich bin da drin. Und in folgenden Sätzen geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Ein Schritt, vor dem ich große Hochachtung habe. Er konstatiert also nicht nur eine Sicht auf sein Leben, sondern er lädt die Christen in Korinth ein, vorsichtig formuliert, positiv von ihm zu denken und von ihm zu reden. Machst du das auch schon mal? Du lädst andere ein, sag mal, weißt du was, du könntest mal so richtig positiv von mir reden. Komisch, ne? Also ich fühle mich komisch dabei. Und Nachher redet er sogar von Stolz. Ihr könnt mal stolz darauf sein. Also Paulus, so von sich eingenommen zu sein, so zu reden. Also wer sowas tut, ja, der, gelinde gesagt, der macht sich doch angreifbar. Der geht zumindest ein ganz großes Wagnis ein. Er bietet anderen eine ganz große Flanke, wo sie richtig reinhauen können. Das war nicht nur damals so, sondern das ist so bis heute irgendwie so geblieben. Das ist so. Und so ein Aspekt mal rüber. Leute, die auch in Gemeinde in Verantwortung stehen, also in geistlicher Verantwortung stehen, die wissen darum. Man ist irgendwie herausgehoben. Andere schauen darauf und achten genau darauf. Gestern Nachmittag hatten wir Gemeinderatssitzung. Gemeinderat, das ist hier so das Leitungsgremium aus der Gemeindeleitung, aus der geistlichen Leitung und die Arbeitsfeldleiter aus der organisatorischen Geschehen. Wir haben uns gemeinsam getroffen und für die weitere Sicht der Gemeinde auch beraten. Und als ich gestern Abend nach Hause kam, habe ich zu meiner Frau eigentlich voller Dankbarkeit von dieser Runde gesprochen. Das war ein schöner Nachmittag. Das war ein Nachmittag, bei dem es klar war, jeder der dort Anwesenden hat Verantwortung. Und er sieht sich in dieser Verantwortung. Er weiß darum oder sie weiß darum, dass sie selbst im Licht stehen und andere auf sie schauen oder auf ihn schauen. Und für meine Person möchte ich zumindest noch dazu fügen, wo Licht ist, da gibt es auch Schatten. Ja? Also ihr werdet auch Dinge und Verhalten finden am Gemeinderat, an der Gemeindeleitung, spezieller vielleicht aber auch an meiner Person, die mit Recht irgendwie zu kritisieren sind. Darf ich ja wieder auf Paulus einschwenken? Und dazu einzuladen, aber zu schauen, wie gehen denn und wie versuchen denn geistliche Leiter auch mit schwierigen Situationen umzugehen? Das macht Paulus hier. Und er zeigt ihnen auf, guckt mal, der hatte Stress mit der Gemeinde in Korinth. Und er sagt, guck doch mal, aber was mein Herz bewegt. Achtet darauf. Spüren wir die Gratwanderung, die der Apostel Paulus da eingeht mit seinen Sätzen. In der Theologie spricht man davon, der hat einen Tränenbrief geschrieben, weil die Auseinandersetzungen so hart waren. Ich freue mich, dass das bei uns so nicht der Fall ist, aber das kann ja auch mal sein. Hier bei ihm war es so. Und er schreibt einen Brief, von dem er viel und viel um Weinen geht. Mir geht es manchmal auch so, dass ich fast zittere vor der Verantwortung, die man hat in der Leitung, auch um Menschen. Mal so ein kleines Beispiel am Rande. Gestern waren wir im Gemeinderat, gestern Nachmittag. Ich hatte das Handy abgestellt, es vibrierte nur. Anruf konnte mich nicht erreichen. Ich lag gestern Abend schon im Bett, mir fiel ein, ich hatte das Handy abgestellt. Ich gucke noch mal rein, da hat mir eine alte Freundin geschrieben, von der Person, Lothar, du musst kommen. Das ist ganz existenziell bei ihr. Da steht heute Nachmittag was an. Und ich weiß, es geht immer um Leben und Tod da quasi. Und du bist dann herausgefordert. Wie willst du das machen, Lothar? So könnten andere aus ähnlichen Situationen vielleicht berichten, wo man merkt auf einmal, man steht mitten in dieser Verantwortung drin. Und jetzt? Paulus sagt, Leute in Korinth, es geht gar nicht um den äußeren Schein. Da waren die Korinther nämlich gut drin. Also die Korinther hatten viele Gaben, die von der großen Kraftwirkung des Heiligen Geistes zeugten. Ist in Ordnung. Die kennt Paulus auch in seinem Leben. Er beschreibt das das haben wir jetzt nicht mehr da, wenn wir eins zurückgehen, in Vers 13 beschreibt er die auch, die hat er, die kennt er darum. Aber sie sind, und das kenne ich auch persönlich, eher etwas für eine intime Beziehung mit Gott, nicht für die große Runde. Das, was Paulus hier bewegt, ist die Frage, oder es ist die Offenlegung seines Herzens und sagt, schaut, das bewegt mein Herz. Wie ist das, wenn du sagst, du bist Christ? Du hörst dir das so an, was ich heute Morgen sage. Sag mal, was bewegt denn dein Herz? Was bewegt dein Herz? Woher speist sich dein Denken? Was ist dir wichtig im Leben? Was ist die Grundlage? Wie sieht es darum aus? Weißt du, um diese Grundlage muss man sich immer wieder neu sortieren, muss man wieder neu sich Gedanken machen. Stimmt die? Sind die Koordinaten richtig? Weil auf einer Grundlage wird was aufgebaut. Und so bemüht sich der Apostel Paulus, von seiner Person ausgehend, das zu schildern in den Korinthern. Und ihm zu sagen, guckt mal, das ist meine Herzenshaltung, aus der heraus sich mein Denken und Handeln speisen möge. Und dann sagt er, nimm dir das zum Vorbild. Willst du dir das zum Vorbild nehmen, was Paulus da sagt? Ich will dir gratulieren, wenn das so ist. Aber du spürst, wenn du diese Frage an dich heranlässt, das ist eine Herausforderung, weil das Prioritäten im Leben setzt. Auch Prioritäten, bei denen der eigene Stolz zurückgehen muss, weil was anderes da hineinkommt. Ja, das ist so. Aber Paulus erachte das, und dann mit dieser Botschaft kommt er heran, erachte das als eine große Bereicherung für sein Leben. Darauf baut er das auf. Du merkst, die Passage bis jetzt hat eher einen ganz seelsorglichen Charakter. Und baut auf die Frage der Beziehung auf. Und jetzt geht Paulus einen Schritt weiter. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil dieser Predigt. Der beginnt mit Vers 14. In diesem Sinne fährt er nämlich fort. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er meint damit Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auferstanden. Er als Erstling und alle, die zu ihm gehören, kommen dann danach. Und er ist deshalb für alle gestorben, Vers 15, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, nach menschlichen Maßstäben. Paulus redet aus seiner Zeit, weil er diesen Jesus noch aus anderen Bereichen kannte, vor der Auferstehung. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und das ist Gottes Werk, alles. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus auf, als seine Botschafter. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Nachdem Paulus also der Gemeinde in Korinth nochmals seine Lebensverankerung vor Augen gestellt hat, fährt er jetzt fort und er berichtet von dem, was nicht nur seine, sondern auch unsere Lebensaufgabe ist. Und da komme ich zu dem, was Arne einleitend sagte, Botschafter. Botschafter Christi zu sein, die Lebensaufgabe. Lass mich das mal ein bisschen ausführen. Ein Punkt, Botschafter. Botschafter zu sein, ist was Besonderes. Ich weiß nicht, wie viel Botschafter wir persönlich kennen. Kennt ihr jemand Botschafter? In dem Sinne des diplomatischen Dienstes? Ach, guck mal da. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Aber doch eher weniger. Die laufen uns nicht so jeden Tag über den Weg. Mit dem Botschafter zu korrespondieren, ist schon etwas Besonderes. Und um Botschafter zu werden, gibt es auch bestimmte Voraussetzungen. Das ist im politischen, gesellschaftlichen Geschehen so. Und das ist auch im christlichen Bereich so. Gesellschaftlich ist das ja so, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn man die Liste der Botschafter durchguckt, da gibt es ganz viele von, also geadelte Personen aus bestimmten Familienkreisen, die Botschafter sind. Ja? Was für den Bereich der Botschafter in den verschiedenen Nationen bevorzugt gilt, darf ich es mal so sagen, das gilt für Botschafter Christi ausnahmslos, immer. Alle Botschafter Christi sind geadelte Personen, sind herausgehoben von der Masse der Menschen. Im Epheserbrief heißt es, dort schreibt Paulus auch, sie sind erwählt als Kinder Gottes. Als Kinder Gottes. Das ist das, was Besondere. Doch wie geht das vor, sich so geadelt zu werden, Kinder Gottes? Indem ein Mensch Christ wird. Indem, dass ein Mensch sich versöhnen lässt mit diesem Gott. Indem, dass ein Mensch Christus um Vergebung, um Verzeihung seiner Schuld bittet. Botschafter wird man also auch nicht unbemerkt. Sondern Botschafter zu werden, von Christus geadelt zu werden, sein Kind zu werden, das ist ganz etwas bewusstes Geschehen. Er schreibt das hier selbst in Vers 17 und 18. Dort heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Viele werden diesen Bibelvers kennen. Und ich bin froh, dass man zu dieser Übersetzung nicht alles ist neu geworden, sondern etwas Neues hat begonnen. Weil ich bin immer noch derjenige, der mit zunehmend graueren Haaren darum läuft. Das setzt sich irgendwie weiter fort. Aber es hat trotzdem etwas Neues begonnen in mir, als ich Christ wurde. Ich wurde nämlich Kind Gottes. Gott selbst hat seine Gegenwart in meinem Leben und in deinem Leben als Christen zugesagt. Und das ist neu. Und Paulus benennt das hier nochmal ganz fixiert. Das ist nicht dein Können, sondern das ist Werk Gottes. Er hat in deinem Leben etwas Neues begonnen, wenn du Christ geworden bist. Aber kommen wir zu dem Botschafter zurück. Was ist denn so besonders an ihm? Was ist denn seine Aufgabe? Das Besondere hatten wir, die Aufgabe jetzt. Ein Botschafter, der muss loyal sein. Er muss Loyalität aufweisen gegenüber dem, den er vertreten soll. Ein Botschafter kann nicht eigene Maßstäbe nach eigenem Denken setzen, sondern er muss die Maßstäbe annehmen, die ihm von der Person oder von diesem Dienst gegeben wurde, den er ausübt, den er vertritt. Botschafter Christi zu sein, so wie Paulus es hier sagt, Botschafter Christi zu sein, das heißt doch in allen Bereichen seines Lebens im Sinne Christi auch handeln zu wollen. Loyal zu sein ihm gegenüber und seinem Willen. Ich glaube, das ist ein hohes Versprechen, an dem wir als Christen, kenne ich aus eigener Erfahrung, immer wieder basteln in unserem Leben. Wo wir wieder einen neuen Anlauf vielleicht auch nehmen müssen. Und das nicht immer umgesetzt werden kann. Aber Botschafter Christi zu sein, das sagt doch zu, dass ich mich eben von diesem Christus korrigieren lassen möchte, oder? Sonst trete ich doch aus diesem Botschafterdienst heraus. Ich trete daneben. Botschafter Christi sein heißt, ich will, Christus, mich nach deinem Willen unterordnen. Weil ich weiß, das ist gut für mein Leben. Nicht nur für mein Leben, sondern auch für das Leben anderer Menschen. Botschafter Christi, wenn das alle Christen sind, und heute Morgen, glaube ich, sind viele hier, die sich selbst als Christen bezeichnen. Du, wie ist das mit dem Korrigieren lassen im Leben? Die Loyalität gegenüber dem Christus. Ich glaube, wir sollten uns hier keine Schlamperei aneignen. Sondern wir können in unserem Leben, und du kannst im Leben nur gewinnen, wenn du dich auf die Loyalität gegenüber dem Christus einlässt. Wenn du dich ganz an seine Seite stellst. Dritter Punkt. Also vielleicht ich nochmal danach. Vielleicht gibt es im Nachgespräch nochmal so eine Situation nach dem Gottesdienst, wo du sagst, Lothar, da will ich mal mit dir drüber reden. Dann lass uns das tun. Du kannst nur gewinnen. Dritter Punkt. Was ist denn die Botschaft? So muss ich machen, Entschuldigung. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich nochmal neu gestaunt, wie weit sich Jesus Christus auf die Menschen hin bewegt hat. Man hat das vielleicht alle schon so häufig gelesen, aber schau doch mal hin. Heißt in Vers 19, so lautet diese Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Er hat getan. Nicht, er will das später einmal noch tun. Er hat getan. Er hat getan. Das ist quasi so die massive Vorleistung, in die Christus selbst auch getreten ist. Wie ist das bei dir, wenn so irgendwie so ein zwischenmenschlichen Krach gegeben hat? Hat sich richtig aufgebaut. Also nicht nur ein Disput, bei dem man so nach einer Stunde wieder alles vorbei ist. Nein, richtig festgefahrener Ärger. Deine Schwiegermutter guckt, schaut dich schon ein Dreivierteljahr nicht mehr an. Und dann kommst du, der völlig unbeteiligt war, daher und sagst zu deiner Schwiegermutter, Mama, ich vergeb dir. Komisch, ne? Nee, so geht das nicht. Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Darüber muss man doch erstmal reden. Vielleicht sagst du, Mama, ich will dir das nicht nachtragen. Das ist schon mal ein großer Schritt. Ja. Zwischenmenschlicher Ärger, zwischenmenschlicher Krach. Ich glaube, wenn du im zweiten Bereich, der erste ist ja überheblich. Um bei dem Beispiel zu bleiben, trittst du heran, du hast ja nichts getan und sagst dann, ich vergib dir, stehst du drüber. Ne? Nicht so gut. Bei dem zweiten ist eher, ich will dir nicht nachtragen. Dann würde ich sagen, Respekt. Respekt vor dem, was du da tust. Wenn dir jemand anderes einen Schaden zufügt, der für dich einen Schaden darstellt, aber du nach einer Zeit sagen kannst, hör mal, ich will dir das nicht nachtragen. Achtung. Dann hat sich was abgespielt in deinem Leben. Dann hast du eine Reife erreicht an dem Punkt, wo du sagst, abwägen kannst und was ist denn von Schaden? In dem Sinne finde ich hohen Respekt vor Jesus Christus. Hohem Respekt vor Jesus Christus, der genau das getan hat. So hat er nämlich an Menschen gehandelt. Weil es in seiner Liebe er es nicht mehr ausgehalten hat. Paulus betont zum Schluss unseres Textes nochmal ganz ausdrücklich, der völlig ohne jegliche Sünde war, der hat es getan. Der völlig ohne jegliche Schuld uns gegenüber war. Der hat es getan, der Christus. Und er hat getan, was hat er? Er hat gehandelt. Er hat, Gott der Vater, durch Jesus Christus die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlung vergeben. Ist jetzt alles wieder in Ordnung? Hat er getan? Bei weitem nicht. Es fehlt doch noch die Reaktion. Ich komme nochmal zurück auf unser Beispiel, was wir so konstruiert haben gerade. Als Menschen, die diesen Krach mit vielleicht mit angesehen haben als Außenstehende zwischen Schwiegersohn und Schwiegertochter oder sowas oder Schwiegermutter, sagte ich, glaube ich. Da möchten wir doch manchmal rufen, nun auf, nun bleibt doch nicht bei dieser Kontroverse, die ihr miteinander führt. Hört doch auf mit dieser Feindschaft. Nun geht doch diesen Schritt der Versöhnung. Nehmt ihn an. Und wenn schon die Schwiegertochter jetzt zur Schwiegermutter kommt und sagt, ich will dir das nicht mehr nachtragen, dann kommt es doch erst zum Zuge, richtig zum Zuge, wenn die andere Partie da auch mit einstimmt. Wenn die sagt, ja, ist in Ordnung. Christus ist uns ganz weit entgegengekommen. Er hat das aufgenommen. Er sagt, ich will dir das nicht mehr nachtragen. Aber er wartet auf der anderen Seite, dass wir dazu einstimmen. Dass wir auch ja dazu sagen. Erst dann wird das Ding rund. Genau das ist die Botschaft, die wir auch anderen Menschen sagen sollen, wenn es um die Botschaft der Versöhnung geht. Bleib doch nicht der Feind Gottes. Nimm doch die Versöhnung, die Christus dir anbietet, nun nimm sie doch an, nimm sie doch auf in dein Leben. Er hat es doch schon getan. Nimm es an. In dem Sinne heißt Botschafter Christi zu sein, heißt Mutmacher zum Frieden mit Gott zu sein. Mutmacher zum Frieden mit Gott. Geh noch mal einen Schritt weiter. Jetzt heißt, wir sollen Botschafter sein. Naja, und wenn die Botschafter sprachlos sind, nächster Punkt, wenn die Botschafter schweigen, wie sollen denn Menschen dann von dieser Botschaft hören? Klar, Gott hätte auf uns Menschen irgendwie da verzichten können und hätte seine Botschaft anbringen können, sagen wir mal, jeden Morgen mit dem Schriftzug am Himmel, Gott liebt dich, morgens zum Frühstück und abends am Sonnenuntergang, nimm doch die Versöhnung durch Jesus Christus an. Hätte er machen können, am Horizont immer erscheinen lassen, wie es manchmal einen Regenbogen gibt. Jo, klar. Hat er aber nicht. Gott hat sich irgendwie anders entschieden. Er hat sich dafür entschieden, dass er die Menschen mit im Boot haben will, wenn er die Versöhnung an andere Menschen anbringt, zumindest zum allergrößten Teil. Er will Menschen haben, die anderen Menschen von dieser Versöhnung erzählen. Gott will Menschen haben, durch die andere wieder eingeladen werden. Gott will seine Botschaft maßgeblich durch Christen sagen lassen. Die können das formulieren, du und ich. Aber weißt du, wir können es aussprechen. Und das ist unsere Aufgabe. Aber dass durch das Aussprechen es bei dem anderen ankommt, das kann nur Wirkung des Heiligen Geistes sein. Alles wirkt Gott, sagt er. So ist es auch. Aber ich darf das in der frohen Gewissheit tun, dass eben Gott zugesagt hat, er will es auch wirken. Er will das annehmen. Und er will das auch in deinem Leben annehmen. Er will diesen Auftrag umsetzen und er wartet darauf, dass du dich dazu bereit erklärst, als Botschafter auch zu fungieren, als Botschafter auch zu leben. Wir sitzen heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Wir haben die zwei Teile der Predigt mitgehört. Zu dem einen, diesen ganz persönlichen Einstieg, den Paulus da hat. Er zeigt die offene Flanke und sagt, nun schau in mein Herz. Was bewegt dein Herz? Und den zweiten Teil, du als Christ, bist du in deinem Wesen Botschafter.
Du bist Botschafter Christi. Du bist derjenige, der von dieser Nachricht erzählt. Eigentlich ist es zu deinem Leben gehört, es zu erzählen. Nun lass ich dein Leben doch dahingehend entfalten, dass du auch als Botschafter Christi auch leben möchtest. Gottes Geist wird sich schon dazu stellen. Da hab keine Probleme mit. Das wird so sein. Dann komme ich zum Schluss. Im Verlauf dieser Woche habe ich hier aus der Gemeinde eine Frau beerdigt, Marie Spieß. Sie war das aktuell älteste Gemeindemitglied. Der Bibelvers an ihr Grab war bei der Traueransprache: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das durfte ich voller Zuversicht und Mut sagen bei einer Frau, die verstorben ist, weil es für sie auch gilt. Ende der Welt ist nämlich für sie auch noch nicht da. Es geht weiter für sie. Das ist die Hoffnung, mit der Christen leben. Es geht weiter. Ja, aber wenn es schon für dafür gilt, gilt es dann nicht viel mehr für unser Leben heute? Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Die Einladung, daraus zu leben. Ich glaube, das gibt auch den Mut, wirklich Botschafter Christi sein zu wollen in dieser Welt. Und dazu möge uns Gott der Herr segnen. Amen.